Liebe Gemeinde, darf ich Sie heute etwas ganz persönlich fragen? Was empfinden Sie, wenn Sie das Wort Jude hören? Ist da im Inneren ein kleiner Widerstand? Noch ein kleiner Rest von damals? Kauft nicht bei Juden, die Juden sind unser Unglück, die Juden wollen die ganze Welt regieren, die Juden sind an allem schuld. Oder ein wenig Schuldgefühl wegen des Holocaust. Oder vielleicht ein Gefühl des Ärgers. Das sind die Juden, das sind die, die so viel Ärger machen, die so gemein sind zu den Palästinensern. Und die einem als Deutschem immer ein so schlechtes Gewissen machen? Oder wird da Ihr Herz warm bei dem Gedanken, das sind die, die Gott ganz besonders lieb hat? Das sind meine älteren Geschwister im Glauben an Gott. Hören Sie mal in sich hinein, was da für Gefühle sind. Heute ist im kirchlichen Jahreskreis der Israelsonntag. Deswegen meine Frage nach Ihren Gefühlen, wenn Sie das Wort Jude hören. Wir Menschen in Europa verdanken den Juden sehr viel. Auf kulturellem Gebiet, auf wissenschaftlichem Gebiet. Aber vor allem verdanken wir ihnen die Bibel. Das Wissen um die guten Gebote Gottes. Und wir verdanken ihnen Jesus. Jesus war ein Jude. Und wir verdanken es ihrer Verblendung, der Verblendung der Juden, dass das Evangelium zu den Heiden kam, zu uns. In Johannesevangelium, 1. Kapitel steht es, Jesus kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Vorrecht, Gottes Kinder zu werden. Hören Sie, was Paulus über diese Tatsachen an die Gemeinde in Rom geschrieben hat. Ich lese Römer 11 von Vers 25 an. Ihr sollt dieses Geheimnis verstehen, liebe Freunde. Im Original steht da, liebe Brüder. Also man müsste sagen, liebe Brüder und Schwestern, um unserer Lebenswirklichkeit gerecht zu werden. Damit ihr euch nichts auf eure Klugheit einbildet. Das Herz mancher Juden ist verschlossen. Doch das wird nur so lange anhalten, bis die von Gott bestimmte Anzahl von Menschen aus den anderen Völkern zu Christus gefunden hat. Dann wird ganz Israel gerettet werden, wie es schon bei den Propheten geschrieben steht. Ein Retter wird aus Jerusalem kommen und er wird Israel von aller Gottlosigkeit befreien. Dann werde ich einen Bund mit ihnen schließen, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Viele Juden sind jetzt zwar Feinde der guten Botschaft, doch das geschah für euch. Aber aufgrund der Zusagen an Abraham, Isaak und Jakob sind sie nach wie vor Gottes erwähltes Volk. Denn die Gaben, die Gott gibt und die Berufung, die er ausspricht, bereut er nicht. Und sie gelten für immer. Früher habt ihr Gott nicht gehorcht. Doch wegen des Ungehorsams der Juden war Gott stattdessen euch jetzt gnädig. So sind es jetzt die Juden, die Gott ungehorsam sind, weil er euch gegenüber gnädig ist. Aber eines Tages werden auch sie an Gottes Gnade teilhaben. Denn Gott hat alle Menschen ihrem eigenen Ungehorsam ausgeliefert, um allen seine Gnade zu schenken. Ihr sollt dieses Geheimnis verstehen, liebe Geschwister in St. Matthäus, Das Herz mancher Juden ist verschlossen für das Evangelium, aber das wird nur so lange anhalten, bis die von Gott bestimmte Anzahl von Menschen aus anderen Völkern zu Christus gefunden hat. Das ist also die große Zeit der Chance für die Nichtjuden, in Jesus unseren Erretter zu erkennen. Und diese Zeit ist bemessen. Die ist nicht endlos, das geht nicht ewig so weiter, sondern sie hat einen Zielpunkt. Nämlich dann, wenn im himmlischen Computer, der die Menschen zählt, die sich zu Jesus hin öffnen, die Jünger Jesu werden, wenn im himmlischen Computer die Zahl erreicht ist, die Gott sich vorgenommen hatte, dann wird etwas ganz umwerfend anderes passieren. Ganz Israel wird errettet werden. Und das haben schon die Propheten beschrieben, hunderte Jahre vorher. Beim Propheten Sacharja heißt es zum Beispiel: Dann gieße ich einen Geist der Gnade und des Gebets über die Nachkommen Davids und die Bewohner Jerusalems aus. Sie werden auf den schauen, den sie durchbohrt haben, und um ihn trauern wie um einen einzigen Sohn. Sie werden ihn beweinen, wie man den erstgeborenen Sohn beweint. Dann. Wann ist dann? Dann, das ist der Tag, an dem der Messias kommt. Die Juden erwarten ja den Messias bis heute. Wir erwarten, dass Jesus wiederkommt. Aber die Juden erwarten den Messias, den sie noch nicht gesehen haben. Eine kleine Geschichte zum Schmunzeln. Ein bedeutender Rabbiner in Israel wurde gefragt, ob er denkt, dass der Messias, den die Juden erwarten, vielleicht Jesus sein könnte. Der Rabbi schweigt, zieht ein bisschen die Schultern hoch, wiegt den Kopf hin und her und sagt dann: Also, wenn der Messias kommt, werde ich ihn als erstes fragen: Warst du schon mal da? Die Mehrheit der Menschen in Israel hat damals, als Jesus unter ihnen lebte, die Chance nicht begriffen. Sie waren vernagelt. Sie waren blind gegenüber der Erkenntnis, die ihnen Jesus gebracht hat, über das Leben mit Gott. Ja, sie warteten auf den Messias, aber sie hatten einfach eine andere Vorstellung davon, wie das sein müsste, wenn der Messias kommt. Nämlich, dass er der große Herrscher sein würde, der die verhasste Römer-Besatzungsmacht aus dem Land wirft und das Königtum in Israel wiederherstellt. Das war ihre Vorstellung vom Messias. Aber Jesus brachte ihnen nicht die Befreiung von den Römern, sondern die Befreiung von der Macht der Sünde. Er zeigte ihnen Gottes Liebe, indem er ihnen die Kranken geheilt hat. Er erinnerte sie an das Wesentliche des Glaubens, was sich ja nicht in der peniblen Einhaltung von Geboten findet oder in irgendwelchen philosophischen Tüfteleien über Glaubenswahrheiten, sondern in der Herzenshaltung. Sie haben das gerade in der Lesung gehört, dass das größte aller Gebote ist, Gott zu lieben von ganzem Herzen, mit aller Kraft, mit dem ganzen Denken, mit allem Verstand, den man hat, mit dem Willen. Also Gott zu lieben mit dem ganzen Sein. Und dann den Nächsten so zu lieben, wie man sich selbst liebt. Bis heute ist das das Wichtigste aller Gebote. Jesus war damals und er ist es heute ein unbequemer Mahner. Er erwartet von seinen Nachfolgern Hingabe des ganzen Lebens. Nicht nur eine mehr oder weniger vollkommene Frömmigkeit oder Moral. Es ist viel einfacher, irgendwelche Vorschriften, die irgendwelche Kirchenleitungen oder irgendwelche Gemeindeleiter oder irgendwelche Systeme einem vorschreiben, solche Vorschriften einzuhalten. Das ist relativ einfach. Es ist überschaubar. sein ganzes Leben mit aller Kraft, mit ganzer Hingabe Gott zur Verfügung zu stellen und zu sagen, hier bin ich. Du kannst über mich verfügen. Ich will, was du willst. Ich will auf deinen Wegen gehen. Ich will, dass dein Wille in mir meinen Willen so prägt, dass mein Wille und dein Wille mit der Zeit einander entsprechen. Und wenn ich das will, was Gott will, kann ich immer machen, was ich will. Wenn ich das will, was Gott will, kann ich immer machen, was ich will. Das ist der Prozess, den die Bibel die Heiligung nennt, dass wir dahin kommen, das zu wollen, was Gott will. Das ist das größte Gebot, mit aller Kraft, mit allem Verstand, mit allem Sein, ihn zu lieben. Es ist ja auch so, dass die Machthaber, die Diktatoren aller Zeit, die Christen verfolgt haben, weil sie begriffen haben, die gehören uns nicht. Die gehören jemand anderem. Und alle gewaltsamen Machthaber, alle Diktatoren wollen, dass ihre Untertanen ihnen gehören, dass sie über die verfügen können. Über Christen kann man nicht verfügen, wenn sie so leben, dass sie in ihrer ganzen Ausrichtung auf Gott hin ausgerichtet sind. Sie gehören Jesus und nicht irgendjemand anderem. Deswegen werden Christen in der ganzen Welt auch verfolgt. Das hat schon damals angefangen, gleich als es überhaupt die ersten Gemeinden gab, die ersten Jesus-Nachfolger gab, ist es schon losgegangen damit, dass die Frommen, das fromme Establishment von damals, diese Menschen verfolgt hat. Und im Jahr 90 schon, da gab es den Staat Israel schon nicht mehr, hat das jüdische Synhedrion, also die oberste Gerichtsbarkeit der Juden, beschlossen, dass ein Jude, der an Jesus glaubt, nicht länger Jude sein kann. Und ein paar Jahrzehnte später, im dritten Jahrhundert, hat die christliche Kirche beschlossen, dass jemand, der an Christus glaubt, die jüdischen Feste und Gebräuche nicht mehr machen darf. Also wer aus den Juden an Jesus als den Messias geglaubt hat, durfte dann nicht mehr Pessach feiern oder den Schabbat halten. Das war strikt verboten, die Buben durften nicht mehr beschnitten werden. Sondern wer Jesus nachfolgen wollte, musste sich der christlichen Kirche anschließen und die hat sich von allen jüdischen Wurzeln abgetrennt. Sie haben es damals nicht begriffen, was Paulus im Römerbrief in diesem Kapitel auch schreibt, dass wir eingepfropft sind als wilde Ölbaumreiser in den edlen Ölbaum und dass die Wurzel die Äste trägt und nicht umgekehrt. Das war die unselige Trennung der Gläubigen aus den Juden und aus den Nationen. Aber diese Zeit der Trennung wird nicht ewig bleiben. Ganz Israel soll errettet werden. Ein Retter wird aus Jerusalem kommen und er wird Israel von aller Gottlosigkeit befreien, schreibt Paulus. Wir haben ja in den letzten 70 Jahren zuschauen können, wie die Prophetien über die Rückführung Israels in ihr Land, die gute 2.500 Jahre alt waren, wie die sich vor unseren Augen erfüllt haben. Wir haben zuschauen können, dass Israelis, Juden aus allen anderen Nationen, wenn ich das richtig im Kopf habe, sind es im Moment aus über 140 verschiedenen Nationen, Juden, die in Israel eingewandert sind, die wieder in das Heim, in die Heimat gekommen sind. Der Staat Israel existiert wieder, die Wüste wird bewohnbar gemacht, es gibt wieder Weinberge und Olivenhaine und das alles sind Verheißungen. Aber es hat 2.500 Jahre gedauert. Und diese langen Zeiträume Gottes sind für uns schwierig zu begreifen. Und in der Zwischenzeit haben viele gedacht, Gott hat Israel verworfen. Leider auch die christlichen Kirchen. Und sie haben Israel ganz offiziell aus seiner Erwählung rausgeschmissen, weil sie Christus nicht erkannt haben, weil sie ihn getötet haben oder dafür gesorgt haben, dass er getötet wird, muss man genauer sagen, hat die christliche Kirche gesagt, jetzt ist die Kirche das wahre Israel. Und Israel hat ausgedient. Aber das ist falsch. Gott hat seine Berufung an Israel nie zurückgenommen. Nie. Die Gaben, die Gott gibt und die Berufung, die er ausspricht, bereut er nicht und sie gelten für immer. Dieser Satz ist auch für mich ein sehr, sehr trostvoller Satz. Wenn Gott es mit diesem widerspenstigen und halsstarrigen Volk Israel bis heute ausgehalten hat und seine Berufung nicht zurückgezogen hat wegen Fehlverhaltens, dann hält das auch mit mir aus. Und dann wird er auch mir seine Berufung nicht wegnehmen, weil ich nicht so bin, wie er gehofft hat, dass ich sein würde. Diese Treue Gottes Israel gegenüber ist ein Versprechen an uns, dass er uns gegenüber auch treu ist. Gott hatte sich Israel ja erwählt, nicht weil sie besonders groß waren, nicht besonders weil sie toll waren, sondern weil er sie lieb hatte. So steht es in 5. Mose 7. Weil ich euch lieb habe. Gott hat sie und mich erwählt, als seine Kinder zu leben, weil er uns lieb hat. Da sind wir in der genau gleichen Position wie Israel. Aber wir sind später gekommen. Israel, das sind unsere älteren Brüder und Schwestern. Gott sammelt sich die ganze Zeit über und jetzt auch aus allen Völkern aller Zeiten ein Volk des Eigentums. Das ist international gemischt, sprachlich total verschieden und kulturell auch. Aber was dieses Volk des Eigentums verbindet, ist, dass sie alle von Gott vor Zeiten der Welt erwählt worden sind, als seine Kinder heilig vor ihm zu leben. Wir sind vor Zeiten der Welt erwählt worden von Gott, als seine Kinder heilig vor ihm zu leben. Und heilig heißt nicht perfekt, kommt nicht Heiligenschein, nicht vollkommen, sondern heilig heißt ganz ausgerichtet auf Gott, zu Gott gehörig. Das ist die Eigentumsfrage. Wem gehören Sie? Gehören Sie sich selbst, dann sind sie ihr eigener Gott. Gehören sie einer Aufgabe, einem Staat, einer Gruppe von Menschen, dann sind die, ist die Aufgabe, diese Gruppe von Menschen ihr Gott. Oder gehören sie dem lebendigen Gott mit Haut und Haaren, so wie sie da sitzen. Und das bedeutet, dass das ganze Leben ausgerichtet wird auf ihn. Heißt natürlich nicht, dass man den ganzen Tag betet oder dass man den ganzen Tag nur fromme Lieder singt oder dass man dann überhaupt nichts mehr Spaß haben darf oder sonst irgendwelche Irrtümer, sondern es ist die Ausrichtung. Es ist wie in einer guten Ehe. Wenn zwei sich wirklich lieben und sich zusammentun und sich heiraten, dann gibt es da eine Ausschließlichkeit. Dann gibt es für den Mann keine anderen Frauen mehr, die man lustig anschaut, und für die Frauen gibt es keine anderen Männer mehr, an die man sich hinkuschelt. Sondern es ist eine Ausschließlichkeit. Es gibt nur diesen einen Partner. Zu dem gehöre ich und mit dem lebe ich. Das ist die Zugehörigkeit. So ist es mit den Christen auch. Es gibt eine Zugehörigkeit zu Gott, die ist ausschließlich. Und da gibt es keine anderen Autoritäten, die mir zu sagen haben, was ich tue oder was ich nicht tue. Das ist heilig Leben. Als Israel damals am Tag der Kreuzigung, als sie da vor dem Pilatus standen, aufgeheizt gebrüllt hat, kreuzige ihn, Haben sie den Willen Gottes erfüllt? Man hat ihnen über die Jahrhunderte den Vorwurf gemacht, sie sind die Christusmörder und deswegen darf und muss man sie umbringen. Ja, sie haben den Pilatus aufgeheizt dazu, die Kreuzigung auszusprechen. Aber das genau war, was Gott wollte. Sie haben nichts anderes getan, als was Gott wollte. Sie haben damals ihren Auftrag, Licht unter den Völkern zu sein, nicht angenommen. Und dafür haben sie bitter bezahlt. Sein Blut komme über uns und unsere Kinder, haben sie gebrüllt. Das war damals eine Fluchformel, mit der man ausgedrückt hat, ich stehe gerade für das, was jetzt hier geschieht. Ich bezahle für das, was jetzt hier geschieht. Aber sie haben zugleich einen Segen über sich ausgesprochen, den sie damals nicht begriffen haben. Wenn das Blut Jesu über ganz Israel kommt, werden sie errettet sein. Denn das Blut Jesu reinigt uns von aller Sünde. Das Blut Jesu, sein Blut, komme über uns und unsere Kinder. Ja, es wird kommen über sie. Nicht mehr in dem Sinn, dass sie fürchterlich bezahlen müssen, sondern in dem Sinne, dass sie errettet werden. So wie Sacharja gesagt hat, ganz Israel wird den erkennen, in den sie gestochen haben. Sie werden um ihn trauern, wie man um seinen ersten Sohn trauert. Ganz Israel wird errettet werden. Da sind wir heute noch nicht. Die Mehrzahl der Israelis ist genauso säkular wie die anderen Europäer. Aber wenn der Messias kommt, wird ganz Israel errettet werden. Bis dahin werden sie noch durch sehr schwierige Zeiten durchgehen müssen. Die Feindschaft der ganzen Welt wird sie in die Zange nehmen, im Versuch, sie auszulöschen. Und nur ein kleiner Teil wird errettet werden. So sagen es die Propheten. Und weil so vieles von dem, was die Propheten gesagt haben, bisher eins zu eins eingetroffen ist, bin ich überzeugt davon, dass auch das so sein wird. Was geht das uns an? Sehr viel. Wir haben als Christen jetzt die Aufgabe, Israel zu segnen. Schon aus dem gut verstandenen eigenen Interesse. Denn wer Israel segnet, wird selbst gesegnet sein. Jesaja sagt mal, redet mit Jerusalem freundlich. Segnen, lateinisch benedizere, heißt gut reden, ein gutes Wort sagen, freundlich reden. Israel hat in unseren Medien keine gute Presse. Aber die Christen wissen, wir gehören zusammen. Gott sammelt sich aus den Nationen und aus Israel sein Volk des Eigentums. Um nochmal auf die Frage am Anfang der Predigt zurückzukommen, was haben Sie gespürt in sich bei dem Wort Jude? Vielleicht haben manche noch einen negativen Touch gespürt, der aus der langen Geschichte des Antisemitismus in Deutschland kommt. Bringen Sie das ins Licht Gottes und bitten Sie Gott um Vergebung. Er vergibt ja sehr gerne. Und bitten Sie ihn, dass er Sie erfüllt mit der Liebe zum Volk Israel, zu den älteren Brüdern und Schwestern. Lasst uns einen Moment still sein und dann miteinander beten. Herr Jesus Christus, unser Heiland und Erretter, wir danken dir, dass wir das Leben bekommen haben, durch dich, durch deinen Tod und die Auferstehung, dass wir mit dir gestorben sind, um mit einem neuen Leben mit dir zu leben, ganz auf dich hin ausgerichtet. Wir bitten dich für dein Volk Israel, dass du ihre Augen öffnest für dich, dass sie begreifen, dass du sie nie hast fallen lassen in der Erwählung, sondern dass du unter ihnen Licht bist. Gib dieses Licht auch in unser Herz. Und wo bei uns noch irgendwelche Reste von Feindschaft gegen Israel sind, Feindschaft gegen die Juden, Verachtung, bring das ans Licht, dass deine Augen es anschauen, dass wir Vergebung empfangen und frei werden, Israel zu segnen. Das mögest du uns bitte schenken. Amen.